Ja, auch ich darf Sie nochmal von dieser Stelle ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst und darf uns allen eine gesegnete Stunde unter dem Wort Gottes wünschen. Ja, wir wollen uns heute Morgen mal mit einem Text befassen, der auch ganz gut in die Passionszeit hineinpasst, in der wir uns ja momentan befinden. Und zwar ist es die uns allen bekannte Weinberggeschichte, diese Geschichte mit diesen unmöglichen Weinbergpächtern. Und wir wollen zunächst mal auf das Wort hören, und zwar, wer eine Bibel hat, kann aufschlagen, das 12. Kapitel des Markus-Evangeliums. Da wird uns diese Geschichte wiedergegeben, Markus 12, und zwar die Verse 1 bis 12. Und da lesen wir Folgendes. Und er fing an, zu ihnen durch Gleichnisse zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und führte einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und tat ihn aus den Weingärtern und zog über Land. Und sandte einen Knecht, da die Zeit kam, zu den Weingärtnern, dass er von den Weingärtnern nähme von der Frucht des Weinbergs. Sie nahmen ihn aber, sträubten ihn und ließen ihn leer von sich. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht. Dem zerwarfen sie den Kopf mit Steinen und ließen ihn geschmäht von sich. Abermals sandte er einen anderen, den töteten sie. Und viele andere, etliche stäubten sie, etliche töteten sie. Da hatte er noch einen einzigen Sohn, der war ihm lieb. Den sandte er zum Letzten auch zu ihnen und sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Aber die Weingärtner sprachen untereinander, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn, töteten ihn und warfen ihn hinaus vor dem Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr auch nicht gelesen, diese Schrift, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden? Von dem Herrn ist das geschehen, und es ist wunderbarlich vor unseren Augen. Und sie trachten danach, wie sie ihn griffen, und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie hin dieses Gleichnis geredet hatte, und sie ließen ihn und gingen davon. Wir wollen noch mal stille werden, und soweit es ihnen möglich ist, wollen wir uns zum Gebet erheben. Ja, Herr Jesus Christus, so wollen wir dir von ganzem Herzen danken, dass wir uns heute Morgen wieder hier zum Gottesdienst versammeln dürfen. Wollen dir von Herzen danken, dass wir dies noch in Freiheit tun dürfen. Wollen dir danken, dass wir wirklich noch in Freiheit auch unseren Glauben ausleben können. Ja, und du schickst uns auch in diese neue Woche wieder in diese Welt hinein, in der wir uns zu bewähren haben. Und nun möchten wir dich so von ganzem Herzen bitten, gerade auch unter diesem Text heute, dass wir wirklich Menschen sind, bei denen du auch Frucht findest. Und wir möchten dir von ganzem Herzen danken, dass du es immer wieder bist, der auch wirklich heilsame Wege und Gedanken mit uns hat. Und wir möchten dir so von Herzen danken, dass wir dir auch unbedingt darauf vertrauen dürfen. Und so bitten wir dich an diesem Morgen, dass du auch diesen Gottesdienst wirklich dazu benutzt, dass uns immer wieder ja Impulse gesetzt werden für Umbrüche, für Entscheidungen, damit wir nicht einfach so ja so unseren Trott leben, sondern dass wirklich durch den Heiligen Geist auch Veränderungen in unserem Leben stattfinden. Ja, und so danken wir dir, dass du jetzt wirklich nach deiner Verheißung mitten unter uns bist und möchten dich herzlich bitten, ja, dass du alles Störende jetzt von uns nimmst, dass du uns Aufmerksamkeit, Wachsamkeit gibst und dass wir vor allen Dingen auch dein Wort in unseren Herzen bewegen und vor allen Dingen, dass dein Wort auch unser Leben, unser tägliches Leben prägt. Darum möchten wir dich so von ganzem Herzen bitten und wollen deinen herrlichen Namen jetzt wirklich loben, preisen und ehren. Amen. Ja, liebe Geschwister, bevor wir auf dieses uns bekannte Gleichnis näher eingehen, zunächst mal so ein paar einleitende Bemerkungen. Es gibt ja biblische Texte, die so ein wenig verhüllt sind, wo die Wahrheit nur so ein ganz klein wenig durchschimmert, wo alles so ein bisschen verschlüsselt ist, wo man den Text also noch nicht so richtig versteht, noch nicht so richtig verstehen kann. Und das kennen wir ja von den Jüngern, dass sie, als Jesus Christus ja noch bei ihnen war, als er mit ihnen unterwegs ging, dass sie sein Leiden, sein Sterben und sein Auferstehen nicht verstanden haben. Oder sagen wir so, dass sie es noch nicht verstehen konnten. Und dann gibt es wiederum auf der anderen Seite aber auch Bibeltexte, wo schon so ein bisschen aufblitzt, wo schon dieses anfängliche, schwache Verstehen immer deutlicher, immer heller, immer klarer wird. Und wir kennen solch einen Vers wie aus Johannes 16, wo dann die Jünger sagen können, jetzt redest du endlich frei und jetzt redest du nicht mehr in uns für uns verschlüsselten Bildern. Und dann gibt es natürlich auch Bibeltexte, die ganz klar und deutlich, die ganz glasklar sind, so eben wie dieser heutige Text. Und da sagt er im Grunde genommen ja auch, dass der letzte Vers, wo es dann heißt, denn sie verstanden, dass Jesus Christus dieses Gleichnis auf sie hin ja geredet hatte. Und das war von Jesus Christus ja auch so gewollt, es war ja auch Absicht. Denn wir befinden uns ja nicht mehr am Anfang des Markus-Evangeliums, sondern befinden uns ja hier bereits im 12. Kapitel, also mitten in der Passionszeit. Und da wird eben nicht mehr verhüllt, verschlüsselt geredet. Und wir wissen ja ganz genau, wenige Tage musste Jesus Christus am Kreuz sterben. Das ist also das eine. Die andere Bemerkung, die andere Anmerkung, wenn wir mal einmal die Gleichnisse Jesus Christus in ihrer Gesamtheit betrachten, dann fällt Folgendes auf. Und zwar alle die Gleichnisse, die ja so von der Natur handeln, wie zum Beispiel von den Lilien auf dem Felde, von den Vögeln unter dem Himmel oder von dem Hirten und den Schafen. All diese Gleichnisse, ja, die haben oder die vermitteln so einen Hauch von Frieden. Aber dort, wo also der Mensch in den Mittelpunkt kommt oder wo der Mensch mit hineinspielt, ob das jetzt nun das Gleichnis vom Schalksknecht ist oder von diesem ungerechten Haushalter oder von diesem, eben hier von diesem Gleichnis, von diesem bösen Weingärtnern. Also dort, wo der Mensch also mit hineinkommt, da kommt es, je nachdem welches Gleichnis man also jetzt da hat, kommt es zu ganz dramatischen Entwicklungen, kommt es zu Konflikten, kommt es zu Entscheidungen. Und wer damals wirklich einen letzten Hauch jüdischer Kenntnisse hatte, der wusste ganz genau, worauf Jesus Christus hier abspielt in diesem Gleichnis. Nämlich das, was Jesus Christus hier in Markus 12 wiedergibt, ist ja nichts anderes als das sogenannte Weinberglied aus Jesaja 5. Da wird dieses tragische Lied, worauf Jesus Christus jetzt hier in Markus 12 Bezug nimmt, wird da geschildert. Da wird also gesagt, dass der Weinbergbesitzer, also sprich Gott, dass er einen Weinberg, sprich also sein Volk, ja in Anführungsstrichen anlegt, dass er unheimlich viel darin investiert, dass er die Steine wegräumt, dass er die Weinstöcke pflanzt, dass er eine Mauer errichtet, ein Türmchen, ein Haus, also genau das, wie es also hier beschrieben wird. Und dass er im Grunde genommen das ganz Normale von seinem Volk fordert, eben das ganz Normale, dass sie wirklich Frucht bringen. Das heißt also, dass dieses Volk wirklich in Gerechtigkeit und in Heiligkeit lebt. Und jetzt wird uns hier in Markus 12 ja beschrieben, dass das eben nicht stattgefunden hat. Nicht, dass sich diese Weingärtner, diese Weinpächter in einer ganz unmöglichen Art und Weise dem Weinbergbesitzer gegenüber verhalten. Und genau das wird also jetzt hier in Markus 12 eben deutlich. Und in diesem Text ist im Grunde genommen nichts anderes als die Tragödie des Volkes Israel wird hier beschrieben. Und das ist ja schon im Grunde genommen fast unglaublich. Das ist ja schon erschütternd, was man hier liest. Nicht, da kommt also ein Abgesandter des Weinbergsbesitzer und will nur das ganz Normale einfordern, was letztlich ja auch Gott gehört. Und er wird wieder mit leeren Händen weggeschickt. Und Fall 2, das Ganze noch einmal. Und da gehen sie schon viel brutaler vor. Nicht, da schlagen sie mit Steinen auf den Kopf dieses Knechten. Und er wird auch wieder zurückgeschickt. Und Fall 3, das Ganze noch einmal. Und da gehen sie noch brutaler vor, da töten sie den sogar. Und so geht das geradewegs in einer ganzen Serie weiter. Ein Knecht kommt nach dem anderen und Sie werden geschmäht, sie werden gestäubt, sie werden halb gesteinigt, sie werden getötet. Das ist also wirklich die Kurzfassung der Tragödie des Volkes Israel hier aus der Perspektive Jesu Christi. Und wenige Zeit später passiert ja genau das, was Jesus Christus hier prophetisch ankündigt, dass diese Weingärtner diesen Erben sozusagen, dass sie ihn loswerden wollen, dass sie ihn töten und dass sie ihn sozusagen über die Weinbergsmauern auf die Müllhalde Golgatha schmeißen, dass sie ihn loswerden wollen, sie wollen ihn also nicht mehr haben. Also wir sehen hier in diesem Text, prallen wirklich Menschen, Jesus Christus und der Glaube, prallen hier wirklich aufeinander. Und deswegen geht es in dieser Weinbergsgeschichte, es geht einmal um die Menschengeschichte, es geht um die Christusgeschichte und es geht auch um die Glaubensgeschichte. Und damit haben wir also schon die Gliederung hier dieses Gleichnisses. Und auf diese Punkte wollen wir jetzt einmal etwas näher eingehen. Und zwar zunächst mal auf die Menschengeschichte. Und wenn es um die Menschengeschichte geht, liebe Geschwister, dann müssen wir wissen, dass es zu Markus 12 eine Vielzahl von theologischen und historischen Diskussionen gibt und geführt worden sind. Dass nämlich immer wieder diese Frage gestellt worden ist, kann denn das, was Jesus Christus hier beschreibt, diese Weinbergsgeschichte mit diesen unmöglichen Weingärtnern, kann das wirklich damals die Realität gewesen sein? Kann das wirklich damals so passiert sein? Und es gibt, wie gesagt, eine Fülle von Diskussionen und von Auslegungen dazu, auf die wir jetzt natürlich nicht näher eingehen können. Aber wir wollen mal Folgendes sagen. Das, was Jesus Christus hier in Markus 12 beschreibt, das ist eigentlich in der normalen Realität eigentlich nicht möglich. Das würde sich nämlich kein Weinbergsbesitzer gefallen lassen. Das kann zwar einmal passieren, dass diese Weingärtner an die Spuren, aber dann sind sie von der Bildfläche verschwunden. Aber hier lesen wir genau das Gegenteil. Einmal, zweimal, dreimal, eine ganze Geschichte, Jahrhunderte geht auf diese Art und Weise durch das Land. Und man könnte sogar formulieren und sagen, ja, der Weinbergbesitzer ist ja selbst schuld, wenn er sich das bieten lässt, was da abläuft. Und was da in der Tat abläuft, ist wirklich unbegreiflich, ist unverständlich, aber es ist eine wahre Geschichte. Und plötzlich entdecken wir dahinter tatsächlich, dass es eben die große tragische Geschichte des lebendigen Gottes eben nicht nur mit seinem widerspenstigen Volk ist, sondern eben mit dem Menschen selbst und damit auch mit dir und mit mir überhaupt. Und gerade diese scheinbare Unmöglichkeit ist mit diesem Gleichnis ja beabsichtigt. Genau das will uns dieser Text ja zeigen. Denn sie soll im strengen Sinne das unbegreifliche Bemühen Gottes zeigen mit dem Menschen. Dass er dem Menschen trotzdem, trotz all seiner Blasiertheit und Arroganz und Verranntheit und Verirrung und Verblendung, dass er trotzdem dem Menschen sozusagen nachgeht, dass er ihn nicht laufen lässt. Und deswegen hat er immer wieder seine aufrüttelnden und seine ermahnenden Propheten geschickt und ließ sie von den Menschen umbringen. Und immer wieder schickt Gott neue Reserven in diese Gottesschlacht hinein. Man hat den Eindruck, also sein Nachschub ist also unerschöpflich, bis er letztendlich natürlich seinen Sohn schickt. Und liebe Geschwister, stellen wir uns doch mal einmal die Frage, was ist es eigentlich, was uns an diesem Gleichnis so unerträglich erscheint? Was ist das eigentlich, was uns an diesem Gleichnis ja wirklich so unerträglich erscheint? Und ich denke, es sind zwei Punkte. Einmal ist es sehr unerträglich, dass sich alle Weinbergspächter sich in einer furchtbaren, geschlossenen Einheit befinden, um dieses Vorhaben auch wirklich durchzuführen. Im Bild gesprochen, da ist auch nicht einer, der mal aufsteht und sagt, das könnt ihr doch nicht machen, was ihr da tut. Es gehen also im Grunde genommen, geht die ganz große Masse, geht also diesen gemeinsamen Weg. Sie wollen mit diesem Weinbergbesitzer, den sie nicht haben, mit dem wollen sie absolut nichts zu tun haben. Ja, umgekehrt, sie wollen sich im Grunde genommen, je länger, desto mehr wollen sie sich auch noch diesen Besitz aneignen. Und jetzt kommt ja noch das hinzu, sie ärgern sich noch, sie reagieren auch noch sauer, wenn der Weinbergbesitzer kommt und das ganz Normale einfordert, was letztlich ihm eigentlich gehört. Und um das zu verstehen, liebe Geschwister, Da müssen wir natürlich ganz einfach wissen, dass der Weinberg in der Sprache der Bibel ein Bild für all das ist, was dem Herrn, was Gott also gehört. Das wiederum heißt also, um es mal so in unserer Sprache auszudrücken, dass diese Weingärtner nicht selbstständige Unternehmer sind, sondern dass sie eben Angestellte oder wie sie hier auch bezeichnet werden, dass sie eben Pächter sind. Dass sie eben nicht nur in ihre eigene Tasche wirtschaften, in ihre eigene Tasche arbeiten. Und die tun ja gerade so, als wenn das so der Fall wäre. Sie beanspruchen im Grunde genommen das, was ihnen von Gott geschenkt, geliehen worden ist, sie beanspruchen das für sich. Kein redlicher Angestellter würde sich zu solchen Gedanken, zu solchen Ideen verleiten lassen. Der würde natürlich selbstverständlich für seine Firma, für seinen Chef arbeiten. Und hier lesen wir, dass diese Weingärtner den Weinbergbesitzer bzw. seine Abgesandten, seine Knechte, dass sie ihn schlimmer behandeln, als es ein Angestellter seinem Chef gegenüber tun würde. Was man sich im normalen Falle keinem Chef gegenüber erlauben würde, das ist für diese Weingärtner Gott gegenüber selbstverständlich. Aber so fragst du dich jetzt, was hat denn diese Geschichte überhaupt mit mir zu tun? Was hat dieses Gleichnis überhaupt mit mir zu tun? Wir lesen ja dieses Gleichnis heute. Das ist ja jetzt nicht nur einfach so eine Geschichte, worin wir uns mal so ein wenig mokieren über diese unmöglichen Weingärtner und dann legen wir sie wieder beiseite. Wir müssen uns doch fragen, was hat diese Geschichte mit mir zu tun, der ich diesen Text heute lese in der heutigen Zeit? Oder einmal anders gefragt, kann es also wirklich sein, dass ich Gott gegenüber etwas unterschlage? Das heißt also, dass das, was eigentlich Gott gehört, dass ich das als mein Eigentum betrachte, dass ich das in meine eigene Tasche wandern lasse? Und dass so etwas sein kann, das möchte ich mal an einem ganz einfachen Beispiel erklären. Da ist also ein Theologieprofessor, der eines Tages einen seiner Studenten lobt, der zu ihm sagt, junger Mann, Sie haben also wirklich wunderbare Gaben bekommen. Und das hat er also wirklich ernst gemeint. Und dieser Student, zunächst mal errötet er darüber, aber dann strahlt sein Gesicht und seine Brust schwillt an, der wird gleich 5 Zentimeter größer, weil er das Gefühl hat, dass der Professor ihn also hier gerühmt hat und dass er ihm also wirklich ein paar besondere Gaben da zugesprochen hat. Nur der Professor hat das gar nicht so gemeint. Der hat nämlich zum Ausdruck bringen wollen, dass dieser Student also Gaben von einem anderen, sprich also von Gott bekommen hat. Aber dieser Student hatte sich mit diesen Gaben, hatte er sich identifiziert. Und jetzt können wir genauso gut auch ein Beispiel konstruieren, das genau in die andere Richtung geht. In die entgegengesetzte Richtung. Da kommt also ein Seelsorger in die JVA, also in die Justizvollzugsanstalt, und führt da einige Gespräche mit den zum Teil langjährig Verurteilten. Und da kommt der Erste zu ihm und sagt, wissen Sie, Herr Pfarrer, dass ich hier sitze, das liegt an dem Milieu, aus dem ich stamme. Und der Nächste sagt, das Ganze liegt an meinen Eltern. Und wiederum ein anderer sagt, ja, es liegt im Grunde genommen an den Freunden, mit denen ich ständig Kontakt hatte. Und der Nächste sagt vielleicht, ja, es liegt an meinen neurotischen Veranlagungen. Und so geht das dann weiter. Nur hier merken wir, dass sie sich also plötzlich mit der Schuld nicht identifizieren, sondern dass sie sich von der Schuld distanzieren. Dass sie also genau das Gegenteil tun, was der Student getan hat. Und um das mal auf eine Kurzformel zu bringen, also alles, was in meinem Leben ja positiv ist, was beachtlich ist, was ehrenvoll ist, das betrachte ich gerne so als mein Eigentum. Damit identifiziere ich mich gerne, obwohl ich all das ja letztendlich auch nur geschenkt, geliehen bekommen habe. Aber das, was mich belastet, das schiebe ich weit weg von mir, davon distanziere ich mich. Und schiebe es womöglich noch zu Lasten meiner Erziehung oder meiner Umwelt oder meines Schicksals. Und wenn es ganz hart kommt, schiebe ich es auch noch zu Lasten der letzten Instanz, nämlich Gott zu. Um es noch kürzer zu sagen, alles Positive auf mein Verdienstkonto und alles Negative auf das Schuldenkonto Gottes. Und ganz genau so verhalten sich also hier diese Weingärtner. Sie beanspruchen im Grunde genommen alles für sich selbst. Ihre Arbeitskraft, ihre Leistung, letztendlich auch noch den Weinberg als ihr Eigentum. Und dann schreiben sie ihrem Konto auch noch, ja was weiß ich, Sonnenschein und Regen und gutes Klima zu. Und nach dem Motto, wir sind es, die diesen guten Tropfen Wein hergestellt haben. Und liebe Geschwister, wenn wir einmal ganz, ganz ehrlich zu uns selbst sind, verhalten wir uns manchmal nicht auch hier und da so? Verhalten wir uns wirklich nicht manchmal auch hier und da so? Welcher Chef, der also Jubiläum feiert und der da also mit Festtagsreden eingedeckt wird? Welcher Arzt, dem der geheilte Patient jetzt seinen Dank ausspricht? Oder welcher Arbeiter, Angestellter, der mit viel Fleiß, mit viel Sparsamkeit es zu einem Häuschen gebracht hat? Ja, oder bleiben wir mal ganz konkret. Welcher Prediger, welcher Evangelist, welcher Pfarrer, welcher Pastor, dem man nicht am Ende seiner Verkündigung für das Wort dankt? Welcher von all denen denkt nicht heimlich, oder sagen wir so, ist zumindest versucht heimlich zu denken, ja, ich bin doch eigentlich recht gut. Gott könnte doch eigentlich meine helle Freude an mir haben, er könnte doch eigentlich zufrieden mit mir sein. Also seien wir da ganz ehrlich zu uns, seien wir da ganz nüchtern, dass wir nicht auch manchmal in diesen Fehler verfallen, dass wir manchmal auch wirklich so denken. Dass es das also wirklich gibt, dass sich Gott etwas unterschlagen kann, was ihm eigentlich gehört. Das ist das eine, das ist der eine Punkt, der uns diese Geschichte so unerträglich macht. Aber ich denke, es gibt noch einen zweiten Punkt. Und zwar weiterhin finde ich es sehr unerträglich, das ist diese ungebrochene Kontinuität. Das heißt, da tut sich überhaupt nichts, da ändert sich überhaupt nichts. Die gesamte Menschheit trägt eine in sich furchtbare, ungebrochene Kontinuität. Der erste Knecht weg, der zweite Knecht weg, der dritte Knecht weg, ein Knecht nach dem anderen weg. Das heißt also, dass die Menschheit etwas furchtbar gut hinbekommt, dass die Menschheit in einer Sache unglaublich gut ist, das heißt nämlich im Ablehnen des Besitzanspruches des lebendigen Gottes auf unser persönliches Leben. Scham und Scheu fehlt hier total gegenüber den Abgeordneten, gegenüber hier diesen Bevollmächtigten. Ja, es ist im Grunde genommen genau umgekehrt, denken Sie. Sie sagen sich, diese Abgesandten, die da kommen, das sind eigentlich die, die unsere ganzen Pläne durchkreuzen können. Die müssen also weg. Kommt, lasst uns ihn töten. Kommt, lasst uns ihn töten. Liebe Geschwister, das haben wir doch schon mal gehört. Das kommt uns doch irgendwie bekannt vor, wenn wir mal ins Alte Testament zurückgehen. Wenn wir zurückgehen ins erste Buch Mose, Kapitel 37, da haben wir schon mal sowas Ähnliches gehört. Kommt, lasst uns ihn töten. Als sich nämlich die Brüder Josefs gegen ihn verschworen haben. Das ist genauso hier diese Parallele zu diesem Text. Kommt, lasst uns ihn töten. Nur das bedeutet ja etwas ganz Furchtbares. Das bedeutet ja etwas ganz schrecklich. Da merken wir plötzlich, oder es ist doch nicht so, dass Jesus Christus deshalb getötet wurde, weil das Volk ihn nicht erkannte, sondern hier in diesem Text kommt ja gerade zum Ausdruck, dass sie ihn getötet haben, weil sie ihn erkannten. Und wir wissen doch, wenig später steht der Petrus da und hält seine berühmte Pfingstpredigt. Und da sagt er, dass dieser Jesus Christus durch Taten, durch Zeichen und durch Wunder ausgewiesen worden ist, die Gott ja unter euch durch ihn getan hat, wie ihr wisst. Und kurze Zeit später steht Petrus wieder vor dem Hohen Rat zusammen mit Johannes. Und da sagen sie, ihr habt den Heiligen und Gerechten, ihr habt ihn verleugnet und ihr habt ihn getötet, den ihr kanntet. Und der Stein, den ihr Bauleute verworfen habt, der ist zum Eckstein geworden. Und wenn man das so betrachtet, ist das ja richtig bösartig, liebe Geschwister. Aber wohlgemerkt, nicht nur für das Volk Israel, das steht letztendlich ja hier nur als Modell, sondern das gilt für die gesamte Menschheit. Es gibt da ein bekanntes Drama von Karl Zuckmayer, des Teufels General. Und in diesem Drama, da wird die Hauptperson gefragt, ob sie an Gott glaubt. Und diese Hauptperson antwortete: Ich weiß es nicht. Er ist mir nicht begegnet. Aber das lag an mir. Ich wollte nicht, dass er mir begegnet. Denn dann hätte er mich vor Entscheidungen gestellt, vor denen ich gerne ausgewichen wäre. Liebe Geschwister, das ist zumindest ein ehrliches Bekenntnis. Und das müssen wir, denke ich, wieder ganz neu begreifen, liebe Geschwister. Das müssen wir ganz neu begreifen. Haben wir uns wirklich so erkannt? Haben wir wirklich diesen Respekt vor dem Anspruch Gottes auf unser persönliches Leben? Und haben wir wirklich dieses tiefe Vertrauen in seiner Person? Und deshalb ist es wichtig, dass wir dieses Gleichnis heute einmal wieder hören. Wir brauchen diese Offenbarung, wir brauchen diesen Durchblick, der mich bewahrt und der mir auch eine ganz große Nüchternheit für mich selbst gibt und auch anderen gegenüber. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Gleichnistext heute wieder einmal hören. Aber es kommt ja nicht nur zur Menschengeschichte, sondern es kommt auch hier zur Christusgeschichte. Wen schickt er denn da? Nachdem er also lauter Knechte geschickt hat, also sein Personal, schickt er jetzt die Top-Person, was also nicht mehr zu übertreffen ist. Und das merkt man ja schon auch an der Fülle der Ausdrücke, wenn man sich mal mehrere Bibelübersetzungen da zu Hilfe nimmt. Das merkt man auch an dieser Fülle der Ausdrücke, die da verwendet werden. Da heißt es plötzlich, der eine kommt da, seiner kommt, der Geliebte kommt, der Sohn kommt, der Erste kommt, der Erbe kommt. Ich meine, mehr kann man ja schon gar nicht mehr sagen. Er ist also wirklich der Erbe, ihm gehört alles. Wie heißt es in Johannes 1? Er kam in sein Eigentum. Und Hebräer 1 sagt das ja noch anders. Er ist der Erbe über alles, er hat alles geschaffen und den schickt jetzt der lebendige Gott. Und wohin schickt er ihn? In eine ganz furchtbare Situation. In eine ganz furchtbare Situation schickt Gott also jetzt seinen lebendigen Sohn. Und da würden wir doch sagen, da wäre doch jetzt mal so ein richtiges militärisches Einsatzkommando notwendig. Mal so eine richtige Polizeitruppe hätte doch mal da auftauchen sollen, die endlich mal in diesem Laden aufgeräumt hätte, die endlich mal dieses Nest von brutalen Weingärtnern ausgeräuchert hätte. Aber nein, genau da hinein schickt er ihn. Da würden wir doch sagen, das ist doch ein reiner Kamikaze-Einsatz. Das ist doch ein klassisches Selbstmordkommando. Da schickt man doch jemanden ganz bewusst in den Tod hinein. Das kann doch nur Kopfschütteln hervorrufen. Das ist doch gegen jeglichen Menschenverstand. Ja, ja, liebe Geschwister, es ist richtig, es ist gegen jeglichen Menschenverstand. Aber so ist Gott. So ist Gott. Da kommen wir mit unserem innerweltlichen Sachverstand gar nicht mehr weiter. Das ist Gottes Verstand. Das ist Liebesverstand. Das ist Hingabe. Wie heißt es in Römer 5, Vers 8? Gott erweist seine Liebe dadurch, dass sein Sohn Jesus Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und wenige Zeit später schreibt der Apostel Paulus einen seiner wichtigsten Briefe, nämlich diesen ersten Korintherbrief, wo er aus seiner Gemeinde so sinngemäß erklärt, die vermeintliche Torheit Gottes ist weiser als die Menschen sind. Und die vermeintliche Schwäche Gottes im Untergang seines Sohnes Jesus Christus am Kreuz ist stärker als die Menschen sind. Und ich denke spätestens an dieser Stelle, liebe Geschwister, spätestens an dieser Stelle der Weinberggeschichte, wird es auch schon österlich, dass Jesus Christus nämlich schon prophetisch voraussagt, bevor er ans Kreuz geht, dass eben das Verwerfen dieses Steines genau dazu geführt hat, dass das Gegenteil eintritt. Dass genau in dem Verwerfen dieser Eckstein begründet ist, nämlich Jesus Christus. Und das ist sicherlich der größte Schatz und auch das größte Geheimnis von uns allen, die wir schon Jahrzehnte mit Jesus Christus unterwegs sind, dass wir nämlich dieses Kreuz haben, dass Jesus Christus auf diese Art und Weise am Kreuz nämlich sein Leben gelassen hat. Dieses Kreuz, für die einen eine Torheit, für die anderen ein Ärgernis, aber für uns, die wir schon jahrelang mit Jesus unterwegs sind, wirklich ein Schatz, ein Geheimnis. Ja, dieses Kreuz, liebe Geschwister, dieses Kreuz. Es war 1834. Da ging ein verarmter Mann ging durch die Straßen von Paris. Und er hatte so 100 Franken, hatte er ja zusammengespart. Und mit diesem Geld wollte er in das nächste Auktionshaus gehen und wollte sich damit möglichst optimal einen Haushalt ersteigern. Und das gelingt ihm auch. Er legt 75 Franken auf den Tisch. Er ist gerade dabei, seinen ersteigerten Haushalt zu bündeln und wieder das Auktionshaus zu verlassen. Da bekommt er noch gerade so mit, wie ein Kruzifix versteigert wird. Und weil so ein spöttischer Hauch durch die Halle dieses Auktionshaus ging, des Kreuzes wegen, was ihn persönlich im Herzen sehr schmerzte, da legte er nochmal 5 Franken auf den Tisch und ersteigerte also das Kreuz. Und zu Hause angekommen, geht er daran und säubert das Kreuz ein wenig. Und dann liest er unter dem Kreuz liest er den Namen Benvenuto Cellini. Und den kennt er natürlich. Das ist nämlich der bekannte florentinische Goldschmied, dessen Arbeiten damals schon unbezahlt waren. Und während der Französischen Revolution ist aus der monarchischen Abteilung dieses Kreuz gestohlen worden. Und ist dann auf den unterschiedlichsten Wegen, ist es dann plötzlich in diesem Auktionshaus gelandet. Und jetzt geht er erst recht dran und säubert das Kreuz mit einer Bürste, das größtenteils aus massivem Gold besteht. Und dann geht er zu diesem König und bietet ihm das wieder an. Und der König ist also bereit, 60.000 Franken auf den Tisch zu legen. Es geht jetzt nicht um die 60.000 Franken, sondern es geht um dieses manchmal so verachtete, so verschgeudete Kreuz, das vielen eine Torheit ist, das vielen zum Ärgernis ist, das uns aber wirklich der größte Schatz ist, das größte Geheimnis, das Kreuz, woran Jesus Christus also sein Leben gelassen hat, wo er also alles wirklich für uns getan hat. Und ich denke, das macht uns tief glücklich und ehrt den, nämlich Gott, der das für uns getan hat. Aber es kommt nicht nur zur Menschengeschichte, es kommt nicht nur zur Christusgeschichte, sondern es kommt auch zur Glaubensgeschichte. Wir, die wir diesen Menschheitsvirus immer ja noch in uns tragen, wir sind ja mit dieser großartigen Christusgemeinschaft beschenkt worden. Dieses einzigartige, dieses großartige Geschenk. Und jetzt kommen wir natürlich in dieser Glaubensgeschichte, kommen wir natürlich auch wieder in völlig neue Rollen hinein. Plötzlich sind wir der Weinberg. Albrecht Bengel hat in seiner Auslegung zu Markus 12 das kurz und knapp gesagt. Er hat gesagt, du bist der Erbe und ich bin dein Erbteil und dein Eigentum. Du bist der Erbe und ich bin dein Erbteil und dein Eigentum. Sehen wir uns auch so? Sehen wir uns auch so? Ist das die Grundbefindlichkeit unseres Lebens? Dass wir wirklich sagen können, ja, natürlich, selbstverständlich, wir gehören zu Gott, wir sind dein Erbteil, wir sind dein Eigentum. Und das ist eine ganz, ganz tiefe Phase ja, der Hingabe, die wir wirklich verstehen und begreifen müssen. Der Apostel Paulus hat das ja später ja so ausgedrückt, indem er gesagt hat, ich bin des Christus. Und dann ist wirklich das Markenzeichen derer, die wirklich mit Jesus Christus unterwegs sind, die ihm also dann nachfolgen, dass Jesus Christus nicht nur mal ab und zu mal mitreden darf, dass er nicht nur ab und zu mal Kommentare zu meinen Lebensfragen stellen darf, sondern ich bin sein Eigentum. Das heißt, ich habe ihn zu fragen, Herr, was willst du? Womit kann ich dir gefallen? Womit kann ich dir in meinem Leben ja Ehre machen? Darum geht es, liebe Geschwister. Und letztlich wissen wir ja, dass ja nur sozusagen auf dieser Spur es wirklich zu einer tiefen Erfüllung unserer menschlichen Existenz kommen kann, indem wir wirklich diesem lebendigen Gott ja auch seinen Besitzanspruch, seinen Rechtsanspruch an unser persönliches Leben auch zubilligen. Aber ich bin nicht nur der Weinberg, ich bin dann plötzlich auch die anderen. Wie heißt es hier im 9. Vers? Er wird den Weinberg anderen geben. Heilsgeschichtlich ist das klar. Heilsgeschichtlich ist das klar. Nicht, da wird der Weinberg von den Verantwortlichen des Volkes Israel genommen und er wird anderen gegeben. Nicht? Es verlagert sich also vom Juden zum Heidenchristentum. Es entsteht sozusagen ein neuer Weinberg und die Neuen und die Anderen, das sind jetzt plötzlich die, die in ganz vielfältiger Weise jetzt die Verantwortung übernehmen und die auch jetzt miteinander in der Nachfolge Jesus Christus stehen. Plötzlich bist du, bin ich, plötzlich sind wir die Anderen. Aber wenn der Weinbergbesitzer seine alten Weingärtner schon so ins Visier genommen hat, dass er gefragt hat, wo bleibt denn eure Frucht, dann wird er natürlich auch die Neuen, dann wird er natürlich auch die Anderen, dann wird er natürlich auch dich und dann wird er natürlich auch mich fragen, wie ich jetzt lebe. Das ist doch selbstverständlich, da wird doch mit gleichem Maß gemessen. Und der Hebräerbrief, der würde das ja noch viel schärfer, der würde das ja noch viel krasser ausdrücken. Der würde sagen, dass die neuen Regeln im neuen Weinberg noch eine ganz andere Form von Heiligkeit und Gerechtigkeit fordert, als die, was er von seinem alttestamentlichen Volk gefordert hat. Und dass das stimmt, das merken wir ja beim Apostel Paulus, wenn er im Römerbrief im Kapitel 11, Vers 22 sagt, siehe die Güte und den Ernst Gottes, den Ernst gegenüber denen, die gefallen sind. Das sind die alten Weingärtner. Und die Güte Gottes aber dir gegenüber, und sofern du bei der Güte Gottes bleibst, wirst du nicht abgehauen werden. Das ist es, liebe Geschwister. Aber ich bin nicht nur der Weinberg, ich bin nicht nur die anderen, ich bin dann auch die Knechte und ich gehöre auch zu denen. Und da muss ich nochmal auf diese Unerträglichkeit dieses gleichen Textes zurückkommen. Sehen wir uns nochmal diese Knechte vor Augen. Der erste Knecht weg, der zweite Knecht weg, der dritte Knecht weg, ein Knecht nach dem anderen weg. Da würden wir doch sagen, das ist doch ein offensichtlicher, sinnloser Verschleiß vom Personal bei maximaler Erfolglosigkeit, was da passiert. Was hat der lebendige Gott an Personal verschlissen, bevor er seinen eigenen Sohn gesandt hat? Und da können wir überall reinschauen, ob es nun in das alte Neue Testament ist, ob es in die 2000-jährige Kirchengeschichte ist. Wir werden das immer wieder feststellen. Was hat der lebendige Gott wirklich an Personal verschlissen, bevor er seinen Sohn gesandt hat? Ich denke mir nur an diese ganze Prophetentragödie. Ich denke mir zum Beispiel an einen Mann wie Elia, eine geistige Gestalt von Vollmacht und Autorität, der sitzt da eines Tages am Bach Krit, nicht, und muss um sein Leben bangen und zittert, dass er eventuell gefangen und getötet wird, verschlissen. Denken wir an Jeremia, wenn da der Ebed-Melech nicht gekommen wäre, da wäre der elendig verreckt in diesem Brunnen, wäre in diesem Schlamm erstickt, verschlissen. Oder denken wir an Johannes den Täufer, man kann es ja kaum fassen, bildlich gesprochen, da steht Jesus Christus quasi neben ihm und er schickt diesen Mann in den Tod, sozusagen. Er wird enthauptet. Nicht? Und so geht das weiter. Kaum ist Jesus Christus wieder beim Vater, kaum sind die ersten Apostel unterwegs, gehen in die Welt hinein, wollen das Evangelium des Weinbergsbesitzers verkündigen, gehen als seine Knechte in die Welt hinein, da prassen schon die Steine auf den Ersten, der sein Leben lässt, Stephanus, der erste Märtyrer. Und dann geht es so weiter, Kurze Zeit später sitzt Jakobus im Gefängnis, wird enthauptet. Dann geht es weiter mit Petrus, der sein Leben lassen muss in Rom und das gleiche Schicksal ereignet dann auch noch den Apostel Paulus. Und da brauchen wir gar nicht in dieser Urgeschichte der Gemeinde zu bleiben, da gehen wir weiter in diese 2000-jährige Kirchengeschichte, die Märtyrerakten sind voll davon. Und das müssen wir auch bedenken, liebe Geschwister. Während wir hier friedlich beieinander sitzen, während wir hier friedlich das Wort Gottes hören können und unser Glauben ausleben können, da gibt es Gebiete auf unserem Globus, da brauchen die Knechte Gottes noch nicht einmal etwas zu sagen. Da reicht es schon aus, dass sie des Besitzes einer Bibel überführt worden werden, zum Beispiel in islamisch geprägten Ländern. Dann sind sie weg vom Fenster. Aber darüber müssen wir uns im Klaren sein. Das geht so weiter, bis der Herr wiederkommt. Und wir fragen uns, ist das denn nicht ein offensichtlicher, sinnloser Verschleiß von Personal? Die Antwort lautet nein, liebe Geschwister, nein, nein und abermals nein. Es ist es nicht. Wir müssen verstehen, dass das zum Glaubensleben, dass das zum Christenleben gehört. Und lassen wir uns wirklich durch den Verschleißfaktor bei äußerer Erfolgslosigkeit, lassen wir uns bitte dadurch nicht irritieren. Und lassen uns bitte nicht auf eine erfolgreiche Nebenspur, auf ein erfolgreiches Nebengleis führen, das uns letztlich nur ins Chaos, nur in die Sackgasse führt. Sondern bleiben wir bitte auf diesem Weg der Knechte, den die alle schon gegangen sind und teilweise auch ihr Leben dafür gelassen haben. Die aber eingezeichnet sind in das Kreuzes- und Heilsgeschehen Jesus Christus. Wenn wir verschließen werden, gut, wir wissen darum. Und wenn wir nur minimalen Erfolg haben, Erfolg sehen, gut, wir wissen auch darum. Aber liebe Geschwister, lasst uns trotzdem diesen Weg gehen, den die Knechte zuvor alle schon gegangen sind. Der Sieg ist nicht bei den Weingärtnern, der Sieg ist schon da durch Gott mit seiner uneingeschränkten Souveränität, mit seinem Personal, das er da hineinschickt. Bei dem ganzen Schlamassel in dieser Weinbergsgeschichte, der Sieg steht schon fest. Und das ist dieses Österliche, was auch aus dieser Weinbergsgeschichte schon hervorleuchtet. Ich bin also nicht nur der Weinberg, das heißt, er soll mir sagen, was ich zu tun und was ich zu lassen habe. Ich bin auch die anderen und lebe mein Leben würdig der Berufung, zu der er mich berufen hat. Und ich bin auch die Knechte. Ich bin auch die Knechte. Ich gehöre auch zum Verschleißmaterial, das müssen wir so sagen. Ich gehöre auch zu dem Verschleißmaterial des lebendigen Gottes. Aber, liebe Geschwister, nicht umsonst. Das ist diese Weinbergsgeschichte. Diese Weinbergsgeschichte mit diesen unmöglichen Weingärtnern. Die Menschengeschichte kommt darin zum Ausdruck, dass wir ganz nüchtern die Menschen sehen, dass wir auch ganz nüchtern uns sehen. Die Christusgeschichte kommt darin zum Ausdruck. Wir erfahren, was Jesus Christus für uns getan hat und wir landen also in glücklicher Anbetung darüber. Und es ist natürlich auch die Glaubensgeschichte. Und wir sollen wirklich darum ringen, dass wir in aller Hingabe wirklich an unseren lebendigen Herrn Jesus Christus leben.